Ich sage nicht, dass wir auf dem Weg in den Krieg sind, aber Konfrontation, dem anderen sein Recht verweigern, ich glaube, das hilft nicht. Ich glaube, dass wir den schwierigeren Weg gehen müssen und der heißt Diplomatie.
Reagieren wir richtig auf Corona? Hat die Politik schnell genug gehandelt? Wie stark darf die Freiheit des Einzelnen eingeschränkt werden? Eine akute Krise stellt uns vor brennende Fragen. Bei Bild diskutieren ab sofort Sigmar Gabriel und Wolfgang Bosbach über die Corona-Krise und ihre Folgen. Als Video auf bild.de und überall, wo es Podcasts gibt. Corona Klartext, der aktuelle Talk von Deutschlands größter Zeitung.
Hallo und herzlich willkommen zum Klartext mit Sigmar Gabriel und Wolfgang Bosbach. Emmanuel Macron und unsere Kanzlerin Angela Merkel. Die beiden küssen sich nicht nur, sie ziehen neuerdings auch an einem Strang. Herr Gabriel, die Fotos sehen ja nach den ganz großen Gefühlen aus. Es sieht sehr vertraut aus. Was können Sie denn über das Verhältnis zwischen Macron und Merkel berichten?
Also ganz grundsätzlich ist das schon so, dass die beiden einen hohen Respekt voreinander haben. Merkel vor der Fähigkeit Macrons in Frankreich, eben damals in einer ganz schwierigen Situation mit einer praktisch neuen Partei die Präsidentschaft zu gewinnen. Und natürlich Macron gegenüber dem starken Deutschland. Aber es ist auch kein Geheimnis, dass in den letzten Jahren zwischen den beiden das doch ziemlich eingetrübt war. Warum das so war, darüber gibt es vielfältige Spekulationen. Ich jedenfalls kann nur sagen, ich bin froh, dass der deutsch-französische Motor zurück ist. In einer sehr schwierigen Zeit zeigen Deutschland und Frankreich, dass sie Europa zusammenhalten wollen. Ich finde, das ist ein grandioses Signal und ich bin ziemlich sicher, dass das erst der Anfang war.
Herr Gabriel hat es gerade angesprochen, Deutschland und Frankreich haben einen gemeinsamen Plan zum Wiederaufbau der EU vorgelegt. Das Volumen 500 Milliarden Euro und das Neue daran, das Geld soll in Form von Zuschüssen fließen, nicht als Kredite, also es muss nicht zurückgezahlt werden. Das ist ja jetzt doch ein gewisser Sinneswandel auf Seiten von Merkel. Herr Bosbach, wie viel Kalkül steckt denn dahinter? Was würden Sie sagen? Hat sie vielleicht darauf gesetzt, dass Widerstand kommt?
Zunächst ist es in der Tat gut, dass Deutschland und Frankreich nicht gegeneinander, sondern miteinander agieren. Allerdings ist es schon ein erheblicher Politikwechsel für die Bundesrepublik Deutschland. Ich zitiere den Regierungsberater Jean Pisani-Ferry. Die Übereinkunft bricht mit den Tabus der Transferzahlungen und der gemeinsamen Schuldenaufnahme. Das heißt, das ist ein doch erheblicher Politikwechsel, den die Bundesrepublik Deutschland hier vornimmt. Und die Europäische Union war immer als Transferunion konzipiert. Ich konnte das auch immer mit guten Argumenten vertreten. Wir zahlen ein nach wirtschaftlicher Leistungsfähigkeit. Die Ausgaben richten sich nach Bedürftigkeit in ganz verschiedenen Sektoren. Ein großer Sektor sind ja die Hilfen für die Landwirtschaften, aber keine Schuldenaufnahme. Jetzt geht es um eine gemeinschaftliche Schuldenaufnahme und wie Sie völlig richtig gesagt haben, ist es als Zuschuss geplant, diese 500 Milliarden Euro. Wer in welcher Höhe, wofür, steht ja noch nicht fest. Ich persönlich bin da sehr skeptisch, wenn man einen Teil als Zuschuss geben würde. Das könnte ich noch verstehen, wenn Länder in besonderer Weise durch die Corona-Pandemie betroffen sind, aber komplett als nicht rückzahlbare Zuschüsse, dadurch Tilgung gemeinschaftliche Schuldenaufnahme, das sehe ich sehr kritisch, weil ich glaube, dass man das als Vorbild nehmen wird, auch zukünftig immer wieder gemeinschaftliche Schuldenaufnahme anzustreben. Wir haben schon so oft unsere Meinung geändert. Mich würde es wundern, wenn wir bei der Haltung bleiben würden, einmal als Ausnahme, aber dann nie wieder.
Herr Gabriel, der Widerstand kam ja prompt aus vier Ländern, aus Österreich, Schweden, Dänemark und den Niederlanden. Diese wollen Kredite, die dann eben zurückgezahlt werden sollen. Was befürworten Sie denn jetzt? Die Zuschüsse, ist das eine gute Idee, so wie von Macron und Merkel vorgeschlagen, oder Kredite?
Also erstmal sind es nicht viele Länder, die dagegen sind, sondern vier von 27. Die Mehrzahl ist offensichtlich bereit, den Weg mitzugehen. Zweitens, ich bin auch gar nicht so sicher, ob es am Ende 100% Zuschüsse sein werden oder ob es auch ein Teil Kredite sein wird. Es folgt aber der Logik, dass es für einige Länder in Europa überhaupt keinen Sinn macht, denen Kredite zu geben, weil deren Verschuldung jetzt schon so hoch ist, dass sie dann eher in die Staatsschuldenkrise hineinkommen. Im Übrigen gibt es natürlich auch heute verlorene Zuschüsse, also keine Kredite. Die gesamten Kohäsionsfonds, also die Aufbaufonds für Osteuropa, übrigens ganz viel davon in der Vergangenheit für Ostdeutschland, sind natürlich keine Kredite gewesen, sondern Zuschüsse aus dem Haushalt der Europäischen Union. Der entscheidende Unterschied ist der, den Wolfgang Bosbach eben genannt hat, nämlich, dass zum ersten Mal dafür Kredite durch die Europäische Kommission erhoben werden sollen. Und es wird wohl so sein, dass nicht die Gemeinschaft der anderen Mitgliedstaaten oder der Mitgliedstaaten für alles haftet, sondern jeder für maximal den Teil, den er am Wohlstand in Europa ausmacht. Das wären in Deutschland rund 25%. Ich halte das für absolut richtig, weil in einer außergewöhnlichen Lage man auch zu außergewöhnlichen Mitteln greifen muss. Im Kern ist es ein bisschen ein Kompromiss zwischen Frankreich, das hat ja echte Eurobonds gefordert, und der Position Deutschlands, die sagen, nein, wir wollen keine Verschuldung zu Lasten der Gemeinschaft der Staaten. Erstens werden die Staaten keine sozusagen direkten Budgethilfen bekommen. Also die Europäische Kommission wird die Mittel vergeben und nicht einfach nur einen Scheck überweisen und für den dann andere haften, sondern sie werden sehr genau gucken, für was das Geld verwandt wird. Und zweitens haftet Deutschland eben nicht für den Gesamtbetrag, sondern für rund 25%. Das entspricht unserer Wirtschaftskraft. Ich glaube, dass das der einzige Weg ist, Europa wirklich zum Wiederaufbau zu führen. Ich finde, dass das ein mutiger Schritt ist. Und die Kritik an Merkel und Macron hält sich ja sehr in Grenzen, auch in Deutschland.
Der Kanzler Österreichs, Sebastian Kurz, warnt dennoch vor einer Schuldenunion durch die Hintertür. Herr Bosbach, verstehen Sie das? Sehen Sie das ähnlich oder sagen Sie, das ist vollkommen unbegründet?
Das sehe ich etwas anders, denn es ist nicht eine Schuldenunion durch die Hintertür, sondern durch den Vordereingang. Ich habe es ja gerade schon einmal erwähnt, bei dem Haushalt der Europäischen Union geht es nicht um die Aufnahme von Krediten, sondern um die Einzahlungen von Ländern nach ihrer wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit. Und dann gibt es bestimmte Bereiche, die von der EU gefördert werden. Und Deutschland war immer Nettozahler. Aufgrund unserer wirtschaftlichen Stärke, unseres hohen Interesses an einem funktionierenden Binnenmarkt, habe ich das immer für richtig gehalten. Und jetzt kommt der Unterschied. Die Länder, von denen wir hier sprechen, jedenfalls zum großen Teil, hatten schon einen übermäßig hohen Schuldenstand, weit über den zulässigen Kriterien, völlig unabhängig von Corona. Die Überschuldung einiger Staaten hat nichts mit Corona zu tun. Wenn man jetzt in der besonderen Situation sagt, weil diese Länder auch stark oder überdurchschnittlich stark von den Folgen der Corona-Pandemie betroffen sind, müssen wir ihnen helfen, dann kann ich das verstehen. Ist auch richtig, was Sigmar Gabriel sagt. Wir haften Anführungszeichen nur mit unserem Anteil. Richtig ist aber auch, dass dann der Schritt zur kompletten Vergemeinschaftung von Schulden, also zur gesamtschuldnerischen Haftung aller Staaten, nur noch sehr klein ist. Und da stellt sich bei mir die ganz grundsätzliche Frage, warum sollen eigentlich die hochverschuldeten Staaten auf einen strikten Stabilitätskurs einschwenken, wenn sie wissen, dass es eine Haftung der Schuldenaufnahme durch andere Länder mit strikter Haushaltsdisziplin gibt?
Also ich höre da bei Ihnen, Herr Bosbach, durchaus etwas mehr Skepsis heraus als bei Herrn Gabriel von der Corona-Krise in Europa und deren wirtschaftlichen Folgen hin nach Amerika, wo inzwischen oder in die USA, wo inzwischen weltweit der größte Corona-Hotspot liegt. Knapp 100.000 Tote gibt es inzwischen und ein Foto aus den USA ging am Wochenende um die Welt. Zu sehen, der Krankenpfleger Mike Schulz vor und nach seiner Erkrankung. Zwischen den Bildern liegen 6 Wochen und 23 Kilogramm Körpergewicht. Seine Botschaft, es kann jeden treffen. Glauben Sie, dass der Ministerpräsident Thüringens dieses Foto gesehen hat, Herr Gabriel?
Das weiß ich nicht. Jedenfalls finde ich die Entscheidung des thüringischen Ministerpräsidenten Ramelow sehr problematisch. Ich glaube, es wird ja ohnehin dazu kommen, das sagt ja auch die Bundesregierung, dass es weitere Öffnungen geben wird. Aber jetzt quasi mit Ausnahme des öffentlichen Nahverkehrs so zu tun, als ob die Krise vorbei ist, hat ein großes Risiko. Deswegen finde ich, dass er nach meinem Dafürhalten zu weit geht. Vielleicht deshalb, weil Thüringen nicht so stark betroffen ist. Aber das kann sich natürlich sofort ändern, wenn es irgendwo einen Hotspot gibt. Ich kann nur hoffen, dass das gut geht, was er da macht.
Herr Gabriel sagt, Bruno Ramelow, der Ministerpräsident Thüringens, geht zu weit. Herr Bosbach, was sagen Sie zu diesem Schritt, dass er nun die Corona-Regeln aufheben will?
Mich wundert das sehr, insbesondere vor dem Hintergrund der aktuellen Nachrichten. Denken Sie an den Baptistengottesdienst in Frankfurt am Main und dessen Folgen, oder denken Sie an die Feier anlässlich einer Neueröffnung einer Gaststätte nach der Corona-Pause in Niedersachsen. Die beiden Beispiele ohne Vorwürfe an die jeweils Verantwortlichen machen doch deutlich, wie fragil die Lage ist, dass sie sich jederzeit ändern kann. Ich teile zu 100% die Einschätzung von Sigmar Gabriel, verbunden vielleicht noch mit dem Hinweis, dass ich es als politisch problematisch ansehe. Denn wenn das kommt, was Bruno Ramelow angekündigt hat, wächst natürlich der Druck auf andere Länder, es Thüringen nachzutun. Sachsen hat ja wohl angekündigt, grundsätzliche Lockerung, aber Abstandsgebot und Masken sollen bleiben. Das wirklich Riskante an den Plänen in Thüringen ist, dass sich dadurch die Botschaft vermitteln könnte: Wir haben das Schlimmste hinter uns, wir müssen nicht mehr so Obacht geben wie in den letzten Wochen. Und das wäre ein riskantes Signal.
Herr Bosbach sagt, der Druck auf die anderen Länder wächst. Die zeigen sich mehrheitlich allerdings noch entsetzt, befürchten Auswirkungen auf ganz Deutschland und bezeichneten die Lockerungen als reinen Wahnsinn teilweise. Söder droht sogar mit Gegenmaßnahmen. Wie könnten die denn aussehen, Herr Gabriel?
Das weiß ich nicht, aber ich halte nichts davon, dass jetzt die Bundesländer beginnen, sich noch gegenseitig abzuschotten. Solche Phasen hatten wir ja auch. Ich glaube, das bringt nicht viel. Man kann nur hoffen, dass Herr Ramelow zum Beispiel die Frage von Massenveranstaltungen anders beurteilt, als das sich bisher anhört. Wolfgang Bosbach hat auf die Risiken schon hingewiesen. Aber ich würde jetzt nichts davon halten, dass wir jetzt beginnen, innerhalb Deutschlands sozusagen dauerhaft solche Regeln einzuführen, wie sie ja eine Zeit lang gegolten haben. Man konnte in Sachsen-Anhalt nicht irgendwie im Harz spazieren gehen, wenn man nicht aus Sachsen-Anhalt kam. Das ist gar nicht so einfach zu überprüfen, in welchem Teil des Harzes man gerade ist. Oder man durfte nicht an die Küste fahren. Das geht ja auf Dauer nicht gut in einem gemeinsamen Staat. Und deswegen halte ich nichts davon, wenn wir uns jetzt gegeneinander profilieren. Man kann nur hoffen, dass die thüringische Landesregierung ein bisschen zur Vernunft kommt.
Und gleichzeitig hat der Bund angekündigt, die Kontaktbeschränkungen noch verlängern zu wollen, und zwar bis Anfang Juli. Wie ist das denn überhaupt noch vermittelbar, Herr Bosbach?
Ja, nur noch mit allergrößter Mühe, denn viele sehen auf den Bund und achten genau darauf, wie sich der Bund positioniert. Zuständig sind allerdings die Bundesländer. Richtig ist, dass wir in den Ländern ein zum Teil sehr unterschiedliches Infektionsgeschehen haben. Und dennoch hat insbesondere die Bundeskanzlerin immer wieder und auch meiner Ansicht nach zu Recht darauf hingewiesen, wie fragil die Lage im Moment ist. Und das muss dann auch für das Bundesland Thüringen gelten, zumal ja Thüringen mitten in der Bundesrepublik Deutschland liegt und nicht am Rande. Und deswegen senden wir im Moment leider in die Bevölkerung widersprüchliche Signale aus, wenn in Thüringen ein ganz anderer Kurs gefahren wird als in anderen Bundesländern.
Von Thüringen wollen wir jetzt den Blick noch wesentlich weiter in den Osten richten, und zwar nach Hongkong. Dort gehen die Menschen wieder auf die Straße. In einer Vereinbarung mit Großbritannien hat China sich verpflichtet, die Autonomie Hongkongs bis 2047 zu respektieren. Doch das neue Sicherheitsgesetz sieht nun vor, dass die chinesische Polizei und Staatssicherheit auf dem Gebiet der Stadt operieren dürfen. Sind Autonomie und Freiheit in der Stadt nun in Gefahr, Herr Gabriel?
Natürlich sind sie das. Das waren sie schon immer, nachdem klar war, dass dieser Teil letztlich zum Staatsgebiet Chinas gehört. Diese Formulierung ein Land, zwei Systeme, es war relativ wahrscheinlich, dass sie nicht auf Ewigkeit hält. Insofern ist natürlich klar, dass Hongkong wirklich die bisherigen Freiheiten der Menschen dort bedroht sind. Wie weit das gehen wird, wird man sehen, denn am Ende wird die chinesische Führung dem Huhn das goldene Eier legt, das ist Hongkong immer noch, nicht so ohne weiteres den Kopf abschlagen, aber die Lage für die Studierenden, die Menschen dort, die dort protestiert haben, wird gefährlicher. Die Bundesregierung hat ja öffentlich dagegen protestiert, so wie viele andere auch. Aber zur Wahrheit gehört natürlich auch, unsere Einflussmöglichkeiten dort sind außerordentlich gering.
Schafft China denn jetzt im Windschatten der weltweiten Corona-Krise Fakten, Herr Bosbach?
Ja, das steht zu befürchten. Allerdings gab es ja diese Bewegung schon vor dem Ausbruch der Corona-Pandemie. Möglicherweise denkt die chinesische Führung, im Moment sieht die Welt nicht so genau nach Hongkong, weil viele Staaten aktuell ganz andere Probleme haben. Aber das, was sich im Moment dort abspielt, ist ein glasklarer Verstoß gegen die Vereinbarung mit Großbritannien. Desungeachtet stellt sich für die Staatengemeinschaft die Frage, welche Möglichkeit eine Intervention hat man denn? Und dann kommt man leider sehr schnell zu dem Ergebnis, dass große Möglichkeiten der direkten Einflussnahme nicht bestehen. Das kann man nur auf politischem, diplomatischen Weg versuchen. Und dafür wäre es wichtig, dass sich die Staatengemeinschaft im Übrigen auf eine Haltung verständigt.
Herr Gabriel, jetzt haben Sie gerade gesagt, dass die Einflussmöglichkeiten Deutschlands begrenzt sind. Welche Möglichkeiten gäbe es denn und sollte Deutschland nicht noch wesentlich klarer Stellung beziehen?
Ich weiß nicht, was Sie damit meinen. Die Bundesregierung hat ja Stellung bezogen. Aber sie kann, das hat Wolfgang Bosbach zu Recht gesagt, nur mit diplomatischen Mitteln darauf reagieren. Die Kanzlerin wird ja etwas tun, was ich für außerordentlich richtig halte. Sie wird versuchen, in der Ratspräsidentschaft der Europäischen Union, die Deutschland in der zweiten Jahreshälfte hat, Europa zu einer gemeinsamen Position zu China, aber übrigens auch zur Haltung der USA zu bewegen, weil die USA fährt zurzeit einen strikten Kurs, bei dem sowohl Republikaner wie Demokraten für eine Entkopplung von China, Decoupling ist das Stichwort, redet. Ich glaube, dass das für Europa nicht geht. Für uns, wir sind viel zu sehr als Europäer auch mit den Chinesen wirtschaftlich verbunden. Das ist der große Unterschied zur früheren Sowjetunion. Da war irgendwie nicht nur die Grenze, sondern wir hatten mit denen wirtschaftlich relativ wenig zu tun. Das ist heute ganz anders. Trotzdem wird Europa eine gemeinsame Haltung finden müssen. Meine große Sorge ist, dass wenn wir nicht aufpassen, das zum großen Konflikt zwischen Europa und den USA werden kann. Ich glaube, am Ende wird man China nicht unter Hausarrest stellen können. Die Vorstellung von Herrn Trump halte ich für relativ lebensfern. Das sind 1,4 Milliarden Volk, die können sich unter Arrest stellen. Was man aber kann, ist, wenn man eine gemeinsame Strategie hat der demokratischen Staaten, China, Europa, Südkorea, Japan, Neuseeland, Australien, wenn die zusammenarbeiten, dann kann man China vermutlich auch politisch bewegen, disziplinieren. Aber was nicht funktionieren wird, ist, China sozusagen unter Arrest zu stellen und zu glauben, das Land gibt's nicht. Dafür ist das Land viel zu groß und dafür hängen viel zu viele Dinge inzwischen auch von China ab.
Mit Diplomatie versucht man es aber nun ja auch schon lange. Wäre möglicherweise eine Möglichkeit, den EU-China-Gipfel, der ja im September ansteht, den abzusagen, Herr Bosbach?
Ich weiß nicht, ob man dann tatsächlich das erreichen würde, was man gerne erreichen möchte, nämlich China zu einer Änderung der Haltung zu bewegen. Vielleicht sollte dieser Gipfel jetzt gerade stattfinden, aber mit einem anderen Schwerpunkt. Man könnte ja den Gipfel auch dazu nutzen, einmal auf die Situation in Hongkong hinzuweisen und China in geeigneter Weise deutlich zu machen, was für die Länder der Europäischen Union und für andere Staaten akzeptabel ist und was nicht. Und was zurzeit dort geschieht, ist nicht akzeptabel.
Herr Gabriel, haben Sie denn noch eine Idee, wie man Druck machen könnte, trotz der wirtschaftlichen Abhängigkeit?
Ich glaube jedenfalls, dass solche Ideen wie Gipfelabsagen so ziemlich das Gegenteil von richtig sind. Was wird eigentlich besser in der Welt, wenn die Welt nicht mehr miteinander spricht? Übrigens, dann können Sie die Gespräche mit einem relativ großen Teil der Welt beenden, weil es natürlich nicht nur in China Systeme gibt, mit denen wir wenig politisch zu tun haben wollen, sondern in anderen Teilen. Die Welt lebt nun mal davon, dass sie miteinander spricht. Und ja, das stimmt, Diplomatie dauert lange. Wenn der Willy Brandt damals gesagt hätte, ach, die Entspannungspolitik dauert mir zu lang, dann hätten wir die deutsche Einheit wahrscheinlich heute noch nicht. Denn so etwas dauert in der Tat länger, als wenn man mal markig sagt, ich sage einen Gipfel ab, nächsten Tag müssen sie doch wieder miteinander reden, weil es nicht anders geht. Deswegen glaube ich, geht es nur, dass man sozusagen miteinander versucht, die demokratischen Staaten der Welt miteinander versucht, klare Positionen gegenüber China einzunehmen, dem Land auch zu sagen, das machen wir mit dir, das machen wir nicht mit dir, solange du in der Art und Weise damit umgehst. Ich will Ihnen mal ein Beispiel sagen, warum ich solche Lagen gefährlich finde. In den 30er Jahren gab es ein Telegramm des US-Botschafters in Tokio an seinen Außenminister in Washington. Und der Botschafter, der amerikanische Botschafter in Japan, hat seinem Außenminister gesagt, also mein Rat ist, lasst den Japanern mehr Spielraum. Versucht nicht, die sozusagen immer mehr einzuengen und festzubinden. Das geht schief. Die amerikanische Regierung machte das Gegenteil. Da waren die Wirtschaftsnationalisten da, die Arbeitslosigkeit war hoch und man versuchte, Japan immer mehr unter Kontrolle zu kriegen, immer mehr zu isolieren. Das Ende war, dass Japan in die Mandschurei einmarschiert ist, weil sie Rohstoffe brauchten. Das Ganze endete im Krieg zwischen Japan und den USA. Ich sage nicht, dass wir auf dem Weg in den Krieg sind. Aber Konfrontation, nicht miteinander reden, dem anderen sein Recht verweigern, ich glaube, das hilft nicht. Ich glaube, dass wir den schwierigeren Weg gehen müssen und der heißt Diplomatie.
Also beide Seiten sagen Diplomatie, weiter miteinander im Gespräch bleiben, geduldig sein. Von der Ernsthaftigkeit der Lage in Hongkong wollen wir jetzt uns noch etwas Lustigem widmen. Und zwar der Fauxpas der Woche, der geht jetzt schon an den Sportminister aus Rumänien. Der hat bei einem TV-Interview tief blicken lassen.
Un stadion, pardon, un aeroport modern la Băneasa pentru...
Ja, jetzt die Frage an Sie beide, ob Sie auch mal kurz mit der Kamera schwenken oder ob Sie sich trauen, aufzustehen für uns.
Also, es gibt kein Problem.
Wenn wir mit der Kamera schwenken, das hilft Ihnen nichts. Sie gucken bei mir ins Büro.
Also, Herr Bosbach ist auf jeden Fall ordentlich angezogen. Ist dieses Video möglicherweise ein Grund mehr, um sich auch im Homeoffice immer schön anzuziehen, Herr Gabriel?
Na, jedenfalls bin nicht nur im Homeoffice. Ich muss auch mal in die Stadt und muss auch mal inzwischen wieder dienstliche Termine wahrnehmen. Und da kann ich nicht sozusagen nur im Oberhemd und in der Anzugjacke los. Brauche schon auch eine anständige Hose dazu.
Herr Bosbach, Sie sitzen, wie wir gerade gesehen haben, auch nicht in der Boxershort am Schreibtisch.
Nein, aber ich habe sie gelegentlich an, nur nicht bei diesen Gesprächen. Das ist für mich einfach eine Frage der Höflichkeit Ihnen und Sigmar Gabriel gegenüber, vor allen Dingen aber gegenüber denen, die uns zusehen, dass man hier nicht sitzt, als sei man auf dem Weg ins Schwimmbecken.
Sehr gut, dann wollen wir jetzt abschließen mit Ihren Ideen für die Bildschlagzeile von morgen. Herr Gabriel, Sie dürfen anfangen.
Ja, mein Vorschlag wäre Aluhut für Ramelow. Der scheint das für eine Verschwörungstheorie zu halten. Und deswegen wäre das eine schöne Schlagzeile. Aluhut für Ramelow.
Herr Bosbach, scheint es zu gefallen, Ihre Idee?
Ja, also mein Vorschlag wäre sensationelles Urteil. Gesetze gelten auch für VW.
Ist auch gut.
Sehr gut. Vielen Dank für diese kreativen Vorschläge. Damit verabschiede ich mich für heute. Und vielen Dank. Bis zum nächsten Klartext.